5.
Dezember 2025 in Washington D.C. In der großen Halle des Kennedy Centers findet gerade die Rahmenveranstaltung zur Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt.
Begrüßen Sie zu diesem speziellen Anlass den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.
Gianni Infantino, 55 Jahre, mit kahlem Kopf und schwarzem Anzug, betritt die Bühne. Die Blicke vieler prominenter Gäste aus Fußball, Politik und Kultur sind auf ihn gerichtet. In der Mitte der Bühne steht ein großer goldfarbener Pokal auf einem Podest. Im Hintergrund aufgereiht stehen drei Marinesoldaten in Anzügen sowie eine Soldatin in Blazer und Bleistiftrock. Sie halten ein weißes Etui und eine weiße Mappe. Infantino stellt sich neben den Pokal.
Vielen Dank. Und bitte heißen Sie mit mir den allerersten Gewinner des FIFA-Friedenspreises willkommen. Der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Donald J. Trump.
Donald Trump, 79 Jahre, betritt die Bühne. Er bleibt kurz stehen und nickt dem Publikum zu. Dann geht er weiter zu Infantino und schüttelt ihm vor dem Pokal die Hand.
Danke, Mr. President. Mr. President, das ist Ihr Preis. Das ist Ihr Friedenspreis. Dort ist auch eine wunderschöne Medaille, die Sie überall tragen können, wo Sie möchten.
Donald Trump wendet sich der Marinesoldatin zu, die ihm das Etui mit der Medaille reicht. Mit einem schnellen Ruck und einem Lächeln nimmt sich Trump die Medaille und hängt sie sich selbst um den Hals.
Ich werde sie sofort tragen.
Infantino lässt sich von einem der Marines die Mappe geben und klappt sie auf.
Sie bekommen auch ein Zertifikat, auf dem, mit Ihrer Erlaubnis werde ich es vorlesen, die Gründe aufgeführt sind, warum Sie diesen FIFA-Friedenspreis Fußball vereint die Welt erhalten. Der FIFA-Friedenspreis wird jährlich im Namen von Milliarden fußballbegeisterten Menschen aus aller Welt an eine herausragende Persönlichkeit verliehen, die durch ihre bemerkenswerte Führung und ihr Handeln ein unerschütterliches Engagement für die Förderung von Frieden und Einheit in der Welt verkörpert. Mr. President, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Das ist wirklich eine der größten Ehren meines Lebens. Und über Auszeichnungen hinaus, Johnny und ich haben darüber gesprochen, haben wir Millionen und Abermillionen von Leben gerettet. Indien, Pakistan, so viele verschiedene Kriege, die wir beenden konnten, in manchen Fällen sogar kurz bevor sie überhaupt begonnen haben, wirklich direkt davor. Und ich glaube, ihr werdet eine Veranstaltung erleben, wie sie die Welt vielleicht noch nie gesehen hat. Wir hatten eine hervorragende Arbeitsbeziehung mit Kanada. Unser Premierminister aus Kanada ist hier, ebenso wie unsere Präsidentin aus Mexiko. Und wir haben eng mit beiden Ländern zusammengearbeitet. Die Koordination, die Freundschaft und die Beziehungen waren herausragend. Und ich danke Ihnen beiden sowie Ihren Ländern sehr. Die Welt ist jetzt ein sichererer Ort. Die Vereinigten Staaten standen vor einem Jahr nicht besonders gut da. Und jetzt muss ich sagen, wir sind das angesagteste Land der Welt. Und wir werden das auch bleiben. Vielen Dank euch allen. Danke. Habt eine großartige Zeit. Und Gianni, eine große Ehre. Danke.
Die aufwendig inszenierte Veranstaltung wird insgesamt fast 2,5 Stunden dauern. Dabei gerät die Auslosung der Gruppenphase zur bislang größten Fußball-Weltmeisterschaft beinahe in den Hintergrund. Die Schlagzeilen beherrscht vor allem die Verleihung des neu geschaffenen Friedenspreises. Für viele Menschen ist die Verleihung des Preises an US-Präsident Trump ein klarer Versuch politischer Einflussnahme. Schon seit Jahrzehnten wird der FIFA vorgeworfen, immer seltener für Sport und Völkerverständigung zu stehen, sondern für jene Dinge, die sie eigentlich bekämpfen soll. Machtpolitik, Gier und Korruption. Die Verleihung markiert demnach das jüngste Beispiel einer Entwicklung, in der sich die FIFA immer weiter von ihren Grundlagen entfernt. Die ursprünglichen Werte der Organisation drohen zum leeren Versprechen zu verkommen. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Imperium, die FIFA-Story von Studio J. Die FIFA, zu Deutsch etwa Internationale Föderation des Verbandfußballs, ist heute der bedeutendste Sportverband der Welt. Als Weltfußballverband steht sie sinnbildlich für sportliche Dramen wie auch Freudenfeste, bei denen die ganze Welt mitfiebert. Jüngere Generationen kennen seit den 1990er Jahren auch eine nach der FIFA benannte Videospielreihe. Der FIFA gehören über 200 nationale Fußballverbände an, die in 6 Kontinentalverbänden wie der europäischen UEFA oder der nord- und mittelamerikanischen CONCACAF organisiert sind. Wichtigstes Ereignis ist die FIFA-Weltmeisterschaft der Männer, die alle 4 Jahre stattfindet. Dieses Jahr, 2026, treten erstmals 48 Nationen gegeneinander an. Die FIFA-WM ist mit 3 bis 5 Milliarden Zuschauenden das größte Sportereignis der Welt, noch vor den Olympischen Sommerspielen oder der Tour de France. Dadurch erwartet die FIFA in den Jahren 2023 bis 2026 einen Gesamtumsatz von etwa 11 Milliarden Euro, von denen 90% wieder in den Fußball investiert werden sollen. Ein solches Finanzvolumen bringt allerdings auch Machenschaften mit sich, die mit Sport nichts zu tun haben. Korruptionsskandale, Wahlmanipulation und Turniere in autoritär geführten Staaten kratzen schon seit fast 100 Jahren immer wieder am sportlichen Image der FIFA. Dabei hat alles ganz unschuldig angefangen. Mit Schülern und Studierenden, die einfach nur eines wollten: Fußball spielen. Das ist Folge 1 von 4. Der Ball ist rund. ...1848 im englischen Cambridge. Der 19-jährige Student Henry Charles Morden schlägt mit Nägeln ein Plakat an einen Baum am Rand der Rasenfläche Parker's Peace. Sie ist ein beliebter Erholungsort, vor allem für die zahlreichen Studenten der örtlichen Elite-Universität. 10 Jahre zuvor fand hier die Krönungszeremonie von Königin Victoria statt. Morden ruft seinen Studienkollegen zu, die ihm beim Aufhängen der Plakate helfen.
Los, Jungs! Wir wollen doch fertig werden, bevor es dunkel wird. Sputet euch mal ein wenig. Jetzt scheucht uns nicht noch herum. Wir haben gestern schon den ganzen Tag an den Regeln gearbeitet und heute die Plakate beschrieben. Es gibt auch noch ein Studium, das unsere Aufmerksamkeit erfordert, falls du es vergessen hast.
Ein weiterer Studienkollege meldet sich zu Wort.
Fußball ist eben eine ernste Angelegenheit. Da muss die Lernerei mal zurückstehen.
In dem Moment kommt eine gleichaltrige junge Frau vorbei.
Ihr solltet froh sein, dass ihr überhaupt studieren dürft. Uns Frauen ist das ja nicht erlaubt. Was macht ihr da eigentlich?
Oh, hallo. Naja, wir haben ein Regelwerk entworfen für Fußball.
Regeln für den Fußball? Ausgerechnet ihr? Ihr interessiert euch doch sonst nicht für Regeln. Vor allem du nicht, Henry Morden.
Naja, was soll ich sagen? Es ist so...
Ich nehme dich doch nur auf den Arm. Zeig mal her. Diese Regel hier ist seltsam. Wenn ein Spieler den Ball direkt vom Fuß eines anderen fängt, darf er ihn von der Stelle aus kicken, ohne damit zu laufen. In keinem anderen Fall darf der Ball mit den Händen berührt werden, außer um ihn zu stoppen. Ihr spielt doch Fußball. Warum dürfen in einigen Fällen die Hände benutzt werden?
Tja, das hier ist der Kompromiss. Wir haben gestern 8 Stunden debattiert. Mit 14 Leuten, die alle ihre eigenen Regeln aus der Schulzeit an die Universität mitgebracht haben. Die Jungs aus der Ortschaft Rugby wollten das Spiel mit der Hand nicht komplett aufgeben. Andere hingegen schon.
Ich verstehe. Sag mal, kann ich mir eines davon mitnehmen, von den Plakaten?
Wieso? Spielen die Jungs bei euch im Dorf auch Fußball?
Die Jungs? Na klar, wer denn sonst? meine Brüder und Cousins können bestimmt etwas damit anfangen.
Eigentlich brauchen wir die ja, aber... Was sagt ihr? Können wir auf ein Plakat verzichten? Wenn du dann aufhörst zu stammeln und die Lady endlich fragst, ob sie mit dir ausgeht?
Hör nicht auf die beiden. Hier, für dich und deine Brüder.
Die Cambridge-Regeln von Henry Charles Morden und seinen Studienkollegen aus dem Jahr 1848 gehören zu den wichtigsten Versuchen, dem Fußball ein einheitliches Regelwerk zu geben. Dennoch gibt es keine Fußballverbände, die sich um allgemein verbindliche Richtlinien kümmern. Dabei werden erste Fußballvarianten bereits über 1000 Jahre vor Christus von den Azteken gespielt. Im antiken Rom verbreitete sich ein Spiel mit dem Namen Harpastum, dessen Regeln später auch seinen Weg auf die britischen Inseln finden. Dort entwickeln sich ab dem frühen Mittelalter eigene Varianten. Doch erst 1857 gründet sich mit dem FC Sheffield der erste reine Fußballverein der Welt. 1863 wird in London die englische FA, die Football Association, ins Leben gerufen. Von den Buchstaben SOC im Wort Association leitet sich das in den USA bis heute gebräuchliche Wort Soccer für Fußball ab, in Abgrenzung zum American Football. Zur landesweiten Vereinheitlichung der Fußballregeln nutzt die FA die Cambridge-Regeln als Grundlage. Der Fußballsport verbreitet sich nun immer schneller. Und am 30. November 1872 findet das erste offizielle Länderspiel statt. Schottland gegen England. Die Teams trennen sich in Glasgow vor etwa 2500 bis 5000 Zuschauenden mit einem 0:0. Bei einem aufsehenerregenden Fußballspiel 13 Jahre später finden sich jedoch wesentlich mehr Menschen ein. März 1895 in London. Ein kleines Backsteingebäude dient als Umkleidekabine.
Wo sollen wir denn noch hingehen? Hier ist einfach kein Platz.
Nettie Honeyball, Mitte 20, zieht einen Vorhang zur Seite und schaut aus dem Fenster, wo sich Zuschauende und Pressevertreter dicht an dicht drängen. Mit ihr im Raum sind 22 Spielerinnen des von ihr gegründeten British Ladies Football Club versammelt. 11 von ihnen repräsentieren den Londoner Norden. Sie tragen lockere rote Blusen mit weißen Einsätzen sowie weite schwarze Kniebundhosen, die unterhalb des Knies geschlossen sind. Dazu schwarze Strümpfe, eine lockere rote Kopfbedeckung, braune Lederstiefel und Schienbeinschützer. Das andere Team besteht aus Frauen des Londoner Südens. Sie tragen ähnliche Kleidung in hellen und dunklen Blautönen. Die Blicke der Spielerinnen sind auf Honeyball gerichtet.
Also los, kommt mit raus.
Da kommen sie. Was tragen sie für Kleidung? Kann man ihre Beine sehen? Ich sehe gar nichts, aber ich kann die Kochschürze meiner Frau holen, falls sie hier benötigt wird.
Die Zuschauenden bilden nur langsam eine Gasse für die Spielerinnen. Honeyball und ihre beiden Teams befinden sich inmitten von etwa 10.000 Menschen, die von Polizisten in Schach gehalten werden. Die Spielerinnen blicken konzentriert nach vorne und versuchen, die Kommentare bei ihrem Weg auf den Platz nicht zu beachten.
Na los, nicht so schüchtern, die Damen!
In der Mitte des Platzes versammelt Nettie Honeyball beide Teams um sich.
Hört zu, ich weiß, dass ihr alle aufgeregt seid. Wir haben zwar viel Werbung gemacht, aber ich gebe zu, mit so vielen Menschen habe ich nicht gerechnet. Daisy, was ist los? Sieh mich an.
Daisy Allen ist die jüngste Spielerin des roten Teams, mit gerade mal 11 Jahren.
Ich kann das nicht. So viele Leute. Die meisten davon wollen doch nur sehen, wie uns diese blöde Kleidung am Spielen hindert. Ich weiß, aber sie sind hier. Wenn auch nur 10 von Ihnen für den Sport gekommen sind, dann haben Sie es verdient, dass wir unser Bestes geben. Ganz egal, was die Herren dazu sagen. Emma!
Emma Clark spielt für das blaue Team.
Ja? Du bist wahrscheinlich die erste schwarze Frau, die in England jemals jemand Fußball spielen sieht. Ich weiß, was du dir jeden Tag anhören musst. Aber heute sind wir nicht schwarz oder weiß. Wir sind nicht jung oder alt. Wir sind auch keine Frauen oder Männer. Wir sind ein Team. Uns verbindet die Liebe zum Spiel. Was sind wir? Ein
Team!
Ganz genau. Lasst uns Fußball spielen.
Nettie Honeyball ist leidenschaftliche Fußballspielerin und gründet im Jahr 1894 den British Ladies Football Club, kurz BLFC. Sie findet ihre rund 30 Mitstreiterinnen durch eine Zeitungsanzeige. Der Name Nettie Honeyball ist allerdings ein Pseudonym. Deshalb ist bis heute nur wenig über sie bekannt. Der Endstand des vermutlich ersten Frauenfußballspiels nach den Regeln der Football Association: 7:1 für Honeyballs rot gekleidetes Team. Auf einer folgenden Tour bis nach Schottland ziehen einzelne Spiele zwischen 400 und 8.000 Zuschauende an. Erzielt werden dabei Ticketerlöse von teils über 100 Pfund. Umgerechnet wären das heute etwa 18.000 Euro, die wohltätigen Zwecken zugutekommen. Spiele der Männer ziehen meistens um die 10.000 bis 40.000 Menschen an, mit entsprechenden Mehreinnahmen. Zeitgenössische Zeitungsberichte über den Frauenfußball schwanken zwischen Anerkennung und beißendem Spott. Die Football Association verbietet ihren männlichen Mitgliedern 1902, gegen weibliche oder gemischte Teams anzutreten. Während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 wird der Frauenfußball in Großbritannien wieder populär, da immer mehr Männer an die Front ziehen. Das weibliche Werksteam der Firma Dick Care & Co. ist so beliebt, dass es 1920 bei einem Spiel in Liverpool 53.000 Zuschauende anzieht, während weitere 14.000 wegen Überfüllung des Stadions draußen bleiben müssen. Trotzdem verbietet die FA 1921 den Frauenfußball auf all ihren Plätzen. Offiziell, weil man Frauen für physisch ungeeignet für den Sport hält. Viele vermuten als eigentlichen Grund aber, dass die FA keine Konkurrenz für den Männerfußball duldet. Das Verbot wird 50 Jahre Bestand haben. Doch nicht nur beim Frauenfußball trifft die FA unglückliche Entscheidungen. Für die weltweite Verbreitung des Fußballs sorgt deshalb vor allem ein Franzose. Paris, 21. Mai 1904. Im Hauptgebäude des französischen Sportverbands USFSA. Der Sportjournalist und Präsident des Verbands, Robert Guérin, 28 Jahre, mit Schnauzbart und schwarzem Anzug, sitzt an einem Tisch. Er hat 6 wichtige europäische Sportfunktionäre um sich versammelt. Einen französischen Kollegen sowie Vertreter aus Belgien, Dänemark, aus den Niederlanden und der Schweiz. Guérin ergreift das Wort.
Meine Herren, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Ich komme gleich zur Sache. Wir alle sind daran interessiert, einen Fußballverband zu gründen, der die Organisation von internationalen Spielen erleichtert.
Der niederländische Vertreter Karl Anton Wilhelm Hirschmann, 27 Jahre, mit Zwicker auf der Nase, runzelt die Stirn.
Wir haben ja alle mitbekommen, was die Gespräche mit der englischen Football Association gebracht haben. Sie wollen keinen internationalen Fußballverband. Das könnte ja ihren Status als einzige wahre Institution gefährden.
Robert Guérin fixiert nachdenklich seinen Füllfederhalter.
Wir alle sind jetzt knapp 2 Jahre mit den Vertretern der FA im Gespräch und können ihnen eine gewisse Arroganz unterstellen. Aber mit einem haben sie nicht ganz Unrecht. Die nationalen Verbände sind bisher noch jung und kaum organisiert. Viele haben es nicht einmal geschafft, einen Vertreter zu diesem Treffen zu schicken. Stellvertretend für Spanien sind wir lediglich mit dem Fußballclub aus Madrid in Kontakt. Aber genau das wollen wir doch mit unserem Vorhaben erreichen. Die Stärkung der nationalen Verbände durch gegenseitige Unterstützung, vereint durch einen internationalen Verband. Ich hatte gehofft, dass sich die FA bewegen würde, wenn von Ihnen, Monsieur Guérin, und den anderen Verbänden mehr Druck kommt. Wenn Sie mich fragen, müssen wir die Briten vor vollendete Tatsachen stellen. Wir gründen den Verband einfach ohne sie. Ich kann Ihren Frust verstehen, Herr Hirschmann. Aber wir brauchen einen Plan, mit dem wir der FA die Tür offen halten, ohne sie zu brüskieren. Sie sind nun einmal der wichtigste Fußballverband. Mit Ihrer Hilfe können wir Mitgliedsverbände auf der ganzen Welt gewinnen.
Der belgische Vertreter meldet sich zu Wort.
Monsieur Guérin hat recht. Wir müssen mit Bedacht vorgehen. Deshalb haben wir mit Dr. Ernst Karding vom Deutschen Fußballbund einen Plan ausgearbeitet. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir die von den britischen Verbänden gegründete Regelkommission IFAB als oberste Hüterin der internationalen Fußballregeln anerkennen.
Die Idee ist nicht schlecht. Aber warum ist dieser Dr. Karding dann nicht persönlich anwesend?
Bonjour. Monsieur Guérin, das erwartete Telegramm aus Deutschland ist gekommen. Der Deutsche Fußballbund sagt seinen Beitritt zu, falls Sie hier zu einem positiven Ergebnis kommen.
Vielen Dank, das kommt gerade richtig.
Hier haben Sie die Antwort auf Ihre Frage, Herr Hirschmann. Unser Plan sieht vor, jedem Mitgliedsverband die vollständige Entscheidungsfreiheit im nationalen Bereich zu überlassen, aber international koordinieren wir das Ganze. Die Details können wir in den nächsten 2 Tagen klären.
Also gut, fangen wir an mit dem Namen. Wie soll die Organisation heißen?
Die versammelten Männer einigen sich auf Robert Guérin als ersten Präsidenten und benennen die neu entstandene Organisation in Französisch. Die Fédération Internationale de Football Association, kurz FIFA. Gründungsmitglieder sind Sportverbände aus Frankreich, Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Schweiz. Der Deutsche Fußballbund, DFB, tritt nach der Gründung ebenfalls bei. Im Jahr darauf erkennt auch die englische FA die FIFA an, was von der FIFA als faktischer Beitritt interpretiert wird. Weitere britische Verbände folgen. Schließlich treten mit Argentinien, Chile, Brasilien und den USA erste Staaten aus Amerika bei. Sie alle hoffen auf eine weltweit steigende Popularität des Fußballs dank der internationalen Koordination und Zusammenarbeit mit Hilfe eines Weltfußballverbands. Das betrifft vor allem einheitliche Regeln sowie die Organisation von internationalen Spielen exklusiv durch die FIFA. Geld spielt kaum eine Rolle. Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 50 Franc pro Verband entspricht heute etwa 350 Euro. 1921 tritt der Franzose Jules Rimet als dritter gewählter FIFA-Präsident sein Amt an. Rimet organisiert mit der FIFA die Fußballturniere innerhalb der Olympischen Sommerspiele in Paris 1924 sowie 1928 in Amsterdam. Sie gelten für die FIFA als offizielle Weltmeisterschaften für Amateurspieler. Die britischen Verbände nehmen nicht teil. Sie stören sich an der Zahlung von Aufwandsentschädigungen an manche Spieler. Für internationale Amateurturniere wie Olympia würde so eine Bezahlung durch die Hintertür erfolgen. Daher wären diese Spieler von bezahlten Profis kaum noch zu unterscheiden. Aufgrund dieses Konflikts treten die britischen Verbände 1928 wieder aus der FIFA aus. Das hält Rimet jedoch nicht davon ab, von einer eigenen Fußball-Weltmeisterschaft zu träumen. Unterstützung erhält er vom FIFA-Vizepräsidenten Enrique Buero. Er ist gleichzeitig Diplomat und Delegationsleiter der Siegermannschaft der beiden vergangenen olympischen Fußballturniere Uruguay. Das reiche südamerikanische Land soll zum 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit die anstehende Weltmeisterschaft im Juli 1930 ausrichten. Doch als das Turnier naht, drohen die europäischen Verbände mit Boykott. Zu den Gründen gehört, dass die FIFA nun auch ganz offiziell bezahlte Fußballprofis am Turnier teilnehmen lässt. Zudem herrscht während der WM in Uruguay Winter. Als wichtigster Grund aber gilt die lange und teure Anreise. In der Folge sichert sich Buero wenigstens die Teilnahme von 4 europäischen Teams. Mit Geld. Anfang Juli 1930. Auf dem Atlantischen Ozean. FIFA-Präsident Jules Rimet, 56 Jahre, zur Seite gekämmtes graues Haar, sitzt auf einer Bank an Deck des Passagierschiffs Conte Verde. Seit etwa einer Woche ist das Schiff bereits von Südeuropa nach Uruguay unterwegs. Rimet ist angespannt, denn er trägt eine besondere Tasche bei sich.
Vorsicht!
Ein junger Mann stolpert über Rimets Füße und kann sich gerade noch abstützen. Es ist der 22-jährige Lucien Laurent, Spieler der französischen Fußballnationalmannschaft. Seine Sportkleidung und sein dichtes Haar sind verschwitzt.
Hoppla! Entschuldigen Sie bitte, Monsieur Rimet. Ich war ganz in Gedanken. Das ständige Herumgerenne hier wird langsam zur Routine. Kein Problem. Ihr Spieler sollt euch ja fit halten. Hauptsache, meiner Tasche ist nichts passiert. Wie geht es Ihnen denn sonst? Ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das ist ein richtiger Luxuskreuzer hier. Alles ist wie ein riesiger Schulausflug. Sogar mit den Rumänen und den Belgiern verstehen wir uns gut, obwohl sie unsere Gegner sind. Aber wissen Sie, was das Beste ist? Wir werden für die Fahrt auch noch bezahlt. Und dann dürfen wir Fußball spielen gegen die Besten der Welt.
Rimet nickt kurz nachdenklich. Denn nur die separat reisenden Jugoslawen haben von Anfang an echte Begeisterung an einer WM-Teilnahme gezeigt. Die Rumänen sind vor allem aufgrund ihres fußballbegeisterten Königs dabei. Rimet und der belgische FIFA-Vizepräsident Rudolf Seedreyers hätten es fast nicht geschafft, ihre Nationalteams zur Teilnahme zu überreden.
Erzähl das zu Hause ruhig all denen, die abgesagt haben. Das mit dem Fußball, nicht das mit dem Geld. Um ehrlich zu sein, bin ich enttäuscht von Europa. Enrique Buero aus Uruguay musste unsere Teams mit der Übernahme von Kost und Logis überzeugen. Unser wichtigster Stürmer und der eigentliche Trainer fehlen. Wenn unser Meisterschütze nicht dabei ist, um die Tore zu schießen, dann springe ich eben ein. Wissen Sie was? Diese Einstellung gibt mir wieder Zuversicht. Oh nein, der Trainer. Ich muss weiter, sonst bekomme ich Ärger. Dann soll er sich bei mir beschweren. Ich habe Sie aufgehalten, indem ich Sie nun, ja, motiviert habe. Motiviert? Womit denn?
Rimet öffnet seine Tasche und wickelt etwas aus einem Stofftuch. Es ist der circa 35 cm große Siegerpokal.
Das ist Nike, die griechische Siegesgöttin. Echtes Sterling-Silber, natürlich vergoldet. Und der Sockel ist Lapislazuli. Toll! Darf ich mal? Finger weg! Den müssen Sie sich verdienen.
Der junge Spieler hält Wort. Im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft am 13. Juli erzielt er in der 19. Minute das 1:0 gegen Mexiko. Es ist das erste Tor in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft und verhilft den Franzosen zum 4:3-Sieg. Im Finale sichert sich allerdings Gastgeber Uruguay mit einem 4:2 gegen Argentinien als erstes Team die von Jules Rimet mitgebrachte Trophäe. Bereits die erste Fußball-WM kommt nicht ohne Skandale aus. Denn viele Fans neigen zur Gewalt. Beim Finale werden von der Polizei rund 1600 Schusswaffen konfisziert. Der argentinische Spieler Luis Monti erhält eine Morddrohung, nimmt aber trotzdem am Finale teil. Schiedsrichter John Langenis besteht darauf, dass eine Stunde nach Abpfiff des Spiels ein Schiff für eine Flucht für ihn selbst, seine Assistenten und seine Familie bereitsteht. In Argentinien wird nach dem Spiel unter anderem das uruguayische Konsulat attackiert. Es kommt zu blutigen Ausschreitungen. Trotzdem soll die WM der FIFA nun alle 4 Jahre stattfinden. 1932 verlagert die FIFA ihren Hauptsitz aus Paris nach Zürich. Für 1934 wird ausgerechnet das vom Faschisten Benito Mussolini regierte Königreich Italien als Gastgeber ausgewählt. Titelverteidiger Uruguay boykottiert die WM aus Protest gegen das geringe europäische Interesse am Turnier 4 Jahre zuvor. Mussolini dagegen nutzt die WM und den Finalsieg seiner Nationalmannschaft zur politischen Propaganda. Ein Jahr zuvor kommen auch in Deutschland Faschisten an die Macht. Und das hat auch bedeutende Auswirkungen auf den Fußball. Die 1904 gegründete FIFA steht von Beginn an im Spannungsfeld zwischen den Interessen vieler einzelner Landesverbände. Die Professionalisierung der Nationalspieler in den amerikanischen Ländern sowie in Teilen Europas sind besonders den stolzen Briten ein Dorn im Auge. Obwohl auch im britischen Ligabetrieb längst Profis spielen, sind sie bereit, sich im Kampf für den strikten Amateurstatus ihrer Nationalspieler weltweit zu isolieren. Die FIFA unter Jules Rimet schafft es auch nach 2 gespielten Weltmeisterschaften zunächst nicht, die 1928 ausgetretenen Briten zu einem Wiedereintritt zu bewegen. Vorher wird noch eine 3. WM in Frankreich stattfinden. Nach Mussolini sind es jetzt die Nazis, die den Fußball für ihre Propaganda nutzen wollen. Dafür brauchen sie die besten Spieler, die sie kriegen können. 3. April 1938 in Wien. 60.000 Menschen haben sich im Praterstadion versammelt. Von den Tribünen hängen Hakenkreuzbanner. Ranghohe Politiker der NSDAP sind am Spielfeldrand versammelt, denn im Vormonat ist die deutsche Wehrmacht in Österreich einmarschiert und hat das Land annektiert. Heute findet ein Spiel statt, das die Teams aus beiden Nationen miteinander vereinen soll.
Es steht immer noch 0:0 in diesem geschichtsträchtigen Spiel. Beide Mannschaften zeigen ein Musterbeispiel für Kampfgeist und Athletik im Deutschen Reich.
Einer der Spieler ist der aus Wien stammende Mittelstürmer und Teamkapitän der sogenannten deutsch-österreichischen Mannschaft, Matthias Sindelar, 35 Jahre. Wegen seiner schmächtigen Statur wird er auch der Papierene genannt. Er hat nur wenig Lust auf das Spiel.
Das ist doch eine Farce. Ich will nicht für Deutschland spielen, ich bin Österreicher. Ich auch, aber was sollen wir machen? Weiter geht's.
Zwar spielen die Österreicher mit ihrem Scheiberln genannten Kurzpassspiel schon seit dem Anpfiff Katz und Maus mit den Reichsdeutschen. Doch das Tor verfehlt vor allem Sindelar immer wieder, selbst aus den besten Möglichkeiten heraus. Das fällt auch dem deutschen Reichstrainer auf, dem 41-jährigen Josef, genannt Sepp Herberger.
Dieser Sindelar spielt uns schwindelig mit seinem Gescheiberl. Und dann trifft er das Tor nicht? Das macht er doch extra. Hey, du sollst den Sindelar decken!
Nun wird es auch Sindelars Mannschaftskollegen zu bunt. Er schaut erst mit besorgter Miene auf die zahlreichen Größen der NSDAP, die sich am Spielfeldrand positioniert haben, dann zu Sindelar.
Sindi, wir können uns nicht ewig so aufführen. Jetzt mach den Nächsten endlich rein!
Sindelar grinst ihn nur an.
Von links kommt der Ball zu Binder. Ein strammer Schuss an den Pfosten. Stroh zu Sindelar. Tor für Deutsch-Österreich und damit auch für das Deutsche Reich.
Sindelar läuft jubelnd in Richtung der NSDAP-Funktionäre. Dann beginnt er plötzlich, ein kleines Tänzchen aufzuführen. Vor den Augen des missmutig dreinblickenden Reichssportführers. Der geht einige Schritte auf Sepp Herberger zu.
Was machen denn unsere Spieler da? Dieser Sindelar macht uns ja mit halber Kraft noch rund. Der Ball ist ja auch rund. Außerdem dauert das Spiel 90 Minuten. Wir sind erst in der 62. Noch können wir gewinnen.
Die Mannschaft von Sepp Herberger unterliegt mit 0:2. Der Österreicher Matthias Sindelar weigert sich in der Folge, für die gesamtdeutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und das, obwohl Herberger ihn unbedingt für die 2 Monate später beginnende Weltmeisterschaft in Frankreich dabei haben will. Als offiziellen Grund gibt Sindelar sein für einen Leistungssportler hohes Alter von 35 Jahren an. Er ist einer der Spieler aus dem sogenannten Wunderteam der Österreicher, das von 1931 bis 1933 auch gegen Deutschland hohe Siege einfährt und lange ungeschlagen bleibt. Zudem gehört der eigentlich introvertierte und bodenständige Wiener zu den ersten Fußballern, die durch Werbeaufträge Geld verdienen und sogar in Spielfilmen auftreten. Viele Zeitzeugen deuten Sindelars Auftreten beim sogenannten Anschlussspiel in Wien als bewusste Provokation gegen die Nazis. An der FIFA-Weltmeisterschaft 1938 nehmen mit Brasilien, Kuba und Niederländisch-Indien nur 3 nicht-europäische Mannschaften teil. Das Deutsche Reich scheidet bereits im ersten Spiel gegen die Schweiz aus. Weltmeister wird erneut Italien. Matthias Sindelar und seine Lebensgefährtin sterben Anfang 1939 unter mysteriösen Umständen an einer Rauchgasvergiftung. Ihr Tod sorgt für viele Spekulationen. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs rückt der Fußball für die meisten Menschen schließlich weit in den Hintergrund. Die für 1942 und 1946 geplanten Weltmeisterschaften müssen ausfallen. Stattdessen erkennt FIFA-Präsident Jules Rimet nach Ende des Krieges eine historische Chance. Juli 1946 in Luxemburg. Mehrere Dutzend Männer sind in einem Saalgebäude versammelt. Sie sind Teilnehmer des 25. FIFA-Kongresses und Vertreter von 34 anwesenden Mitgliedsverbänden. Doch auch ehemalige Mitglieder sind anwesend. FIFA-Präsident Jules Rimet hat das Wort.
Liebe Mitglieder der FIFA, liebe Gäste. Gerne hätte ich dieses Jahr mit Ihnen eine weitere Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Doch der Krieg kam uns in die Quere. Deshalb muss ich noch einmal betonen, dass ich mich umso mehr über Ihr zahlreiches Erscheinen freue. Jetzt kommt die Zeit des Wiederaufbaus. Der Fußballsport soll uns dabei Trost und Zukunftsperspektive zugleich sein. Dafür müssen wir alle wieder an einem Strang ziehen. Danke, vielen Dank. Wie Sie wissen, haben wir einen einzigen Bewerber für die Austragung der Weltmeisterschaft 1949. Unsere Freunde aus Brasilien. Für die darauffolgende WM haben vor allem unsere Freunde aus der Schweiz ihr Interesse bekundet. Wir brauchen jetzt sichere Austragungsorte, die keinen Wiederaufbau zu leisten haben, wie so viele andere von uns. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir beide Länder in den nächsten Tagen als Gastgeber bestätigen können. Zum Wiederaufbau gehören aber auch alte Freunde. Ich möchte mit Ihnen die Vertreter der Verbände aus England, Nordirland, Wales und Schottland begrüßen.
Ein Mann erhebt sich von seinem Stuhl. Es ist der Engländer Arthur Drury, 55 Jahre, mit hoher Stirn und Schnauzbart.
Haben Sie vielen Dank. Wie Sie alle wissen, sind wir in Großbritannien Pioniere des Fußballspiels. Wir sind der festen Überzeugung, dass die FIFA-Weltmeisterschaft ähnlich wie die Olympischen Spiele ein Amateurturnier sein sollte. Deshalb sind wir vor 18 Jahren auch aus der FIFA ausgetreten.
Ein neben Drury sitzender Mann schaut diesen mit gespielter Empörung an. Es ist sein Landsmann Stanley Rouse, 51 Jahre, mit Schnauzbart und seitwärts gekämmten Haaren.
Arthur, jetzt führ unsere Gastgeber doch nicht aufs Glatteis. Ist ja gut, Stanley. Also, wo war ich? Richtig. Dieser furchtbare Krieg hat bei vielen von uns die Prioritäten nun ja etwas zurechtgerückt. Monsieur Rimet hat uns in vielen persönlichen Gesprächen deutlich gemacht, dass wir jetzt alle zusammenhalten müssen. Deshalb haben wir die britischen Landesverbände beschlossen, der FIFA unverzüglich wieder beizutreten. Natürlich nur, falls sie uns wieder dabei haben möchten.
Monsieur Rimet, was halten Sie von einem Spiel auf unserem Grund und Boden zur Feier unserer Wiederaufnahme? Am 10. Mai 1947 findet im Glasgower Stadion Hampden Park vor über 120.000 begeisterten Zuschauenden ein Freundschaftsspiel zwischen einer Auswahl von Spielern aus Großbritannien sowie Spielern aus dem Rest Europas statt. Das als Spiel des Jahrhunderts bezeichnete Duell entscheiden die Briten mit 6:1 für sich. Die Ticketeinnahmen von ca. 35.000 britischen Pfund, heute etwa 2,2 Millionen Euro, spenden die Briten an die FIFA. Als Zeichen des guten Willens, um deren Wiederaufbau der Fußballinfrastrukturen nach den Kriegsjahren zu unterstützen. Die für 1949 geplante WM in Brasilien muss aus organisatorischen Gründen um ein Jahr verschoben werden. Ein letztes Mal kann sich Uruguay den WM-Titel sichern, nach einem entscheidenden 2:1-Sieg im letzten Finalrundenspiel gegen Gastgeber Brasilien. In den folgenden Jahren beginnt allerdings eine Mannschaft aus Europa, den internationalen Fußball aufzumischen. Ähnlich wie die Wundermannschaft der Österreicher in den 1930er Jahren spielt nun die sogenannte Goldene Elf der Ungarn einen technisch anspruchsvollen Kombinationsfußball. Unter Kapitän und Torjäger Ferenc Puskás wird zudem ein flexibles Positionsspiel etabliert. Alle Spieler beteiligen sich gleichermaßen an Angriff und Abwehr, sogar der Torwart. Die Mannschaft feiert mit diesem modernen System einen regelrechten Siegeszug durch Europa und kann 1953 sogar die bis dahin zu Hause ungeschlagenen Engländer mit einem 6:3 im Londoner Wembley-Stadion besiegen. Als Favorit reist das Team von Trainer Gustav Schäbisch 1954 zur Weltmeisterschaft in der Schweiz. Doch dann kommt alles ganz anders. April 1954, im Münchner Stadtteil Giesing. Das Radio läuft. Ein 8-jähriger Junge sitzt gemeinsam mit seinem etwa 12-jährigen Bruder aufgeregt auf dem Boden im Wohnzimmer der Familie. Er trägt nicht nur ein weißes Trikot mit der aufgestickten Rückennummer 10, er hat wegen seiner geringen Körpergröße auch einen wenig schmeichelhaften Spitznamen.
Hey Stumpen, eigentlich müsste ich das Hemd mit der 10 tragen. Schließlich heiße ich Walter, genauso wie der Fritz Walter.
Vom Sofa aus meldet sich die Mutter der beiden. Auch sie hört gespannt zu.
Jetzt lass ihn doch. Fritz Walter ist nun mal sein Lieblingsspieler. Deshalb habe ich ihm die Nummer 10 auf das Hemd gestickt.
Der Stumpen genannte Junge stellt als Antwort darauf nur das Radio lauter. Der Reporter Herbert Zimmermann kommentiert.
Jetzt heben Sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss, Abwehr von Turek. Turek, du bist ein Teufelskerl. Turek, du bist ein Fußballgott. Entschuldigen Sie die Begeisterung. Die Fußballlaien werden uns für verrückt erklären.
Fußballgott? Wenn er da mal nicht Ärger mit der Kirche bekommt. Mama, ich kann nichts verstehen, wenn du sprichst. Ja, schon gut. Ich lass euch ja hören.
In der Vorrunde musste sich die deutsche Mannschaft gegen das Team des Favoriten Ungarn noch mit 3-8 geschlagen geben. Jetzt im Finale hat sie bereits einen 0-2 Rückstand ausgeglichen. Es steht 2-2, als sich das Spiel dem Ende zuneigt.
6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Unaufhörlich prasselt der Regen hernieder. Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist nur alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? Buschek. Immer wieder Buschek. Der rechte Läufer der Ungarn. Am Ball. Er hat den Ball. Er hat den Ball. Verloren. Diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 3-2 führt Deutschland 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballlaien sollten ein Herz haben und sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt. Kommt zu Boschek. Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
Millionen Deutsche verfolgen das von Herbert Zimmermann kommentierte Endspiel der Fußball-WM 1954 am heimischen Radio. Ein Ruck geht durch die junge Bundesrepublik. Unter dem viel zitierten Motto »Wir sind wieder wer« beflügelt das sogenannte Wunder von Bern auch das deutsche Wirtschaftswunder. Und es beflügelt die Fußballkarriere des 8-jährigen, kleingewachsenen Jungen, der im heimischen Wohnzimmer ganz genau zugehört hat. Franz Anton Beckenbauer. Der Titel ist nicht nur aus sportlicher Sicht eine Überraschung. Während der Nazizeit wird der Deutsche Fußballbund DFB aufgelöst und in das Fachamt Fußball überführt. Die FIFA führt Deutschland nicht mehr als Mitglied, weshalb die Deutschen die WM 1950 verpassen. Erst im selben Jahr wird der DFB neu gegründet und darf auch der FIFA wieder beitreten. Den Posten des Nationaltrainers bekommt erneut der inzwischen 53-jährige Sepp Herberger. Der wird nicht nur durch seine berühmten Sprüche wie »Der Ball ist rund« zur Trainerlegende. Er formt aus den besten deutschen Spielern eine eingeschworene Truppe. Außerdem findet er die richtige Taktik für das 2. Spiel gegen die unbesiegbar erscheinenden Ungarn. Die goldene Elf ist geschlagen. Doch ihre Spielweise hinterlässt bis heute Spuren im Weltfußball. Die Gründung der FIFA im Jahr 1904 und die seit 1930 ausgetragenen Weltmeisterschaften sorgten für eine immer größer werdende Popularität des Fußballspiels. Ganze Länder beginnen sich auch über den Erfolg beim Fußball zu definieren, allen voran Deutschland. Die Professionalisierung des Fußballs wird Licht und Schatten bringen. Eine englische Mannschaft muss dabei eine der größten Tragödien der Fußballgeschichte verkraften, während ein brasilianischer König, ein deutscher Kaiser und ein stolzer Niederländer das Spiel durch ihr Talent für immer verändern werden. Doch Politik und Nationalismus vereinnahmen den beliebten Sport nicht nur, sie mischen sich auch zunehmend in seine Organisation ein. Und dann richtet die FIFA ein Turnier aus, das nach Meinung vieler Menschen nie hätte stattfinden dürfen. Das war Folge 1 von 4 von Imperium, die FIFA-Story von Studio J. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Daniel Jakob hat die Folge geschrieben. Für Studio J, ProducerInnen Philippa Halder, Florian Balmer und Alex Hampson. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Justin Göde gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel.